verkehrt, sondern reagiert nach ihm.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
Den Sozialismus, so sagt man uns immer, in seinem Lauf.
Dass sich ein Staat freiwillig aus der Geschichte verabschiedet.
Wir wollen reden über Utopien, über deren Erfüllung und deren Verlust. Der Wendefokus.
'89, das war einfach, ich weiß genau, wie ich dort das am Fernsehapparat erlebt habe, die ganze Entwicklung bereits. Ich war in dem Jahr von Kiel nach Hamburg gezogen, im September und dann so ab Oktober, ja, weil ich auch ein Studium angefangen habe, das muss so ziemlich genau der 15. Oktober gewesen sein, war ich dann kontinuierlich am Bildschirm und an der Tagespresse und habe die Entwicklung in der DDR aus der Ferne systematisch verfolgt. Für mich war das zu dem Zeitpunkt die Hoffnung auf eine sozialistische Revolution endlich, ja, endlich, nachdem das doch ganz lange alles Sozialismus gewesen sein sollte. Man muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt bereits 15,5 Jahre Mitglied und 10 Jahre hoher Funktionär oder Kader oder wie auch immer der DKP gewesen bin, der Kommunistischen Partei in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, die der DDR sehr eng verbunden war. Und ich war schon 2-3 Jahre auch organisierter Parteioppositioneller gewesen zu dem Zeitpunkt, in der Hoffnung, dass wir, wenn in der DDR, worauf wir eigentlich gar nicht so gesetzt haben, weil da liefen ja die bekannten Prozesse so von wegen, ein Haus wird nur tapeziert und nicht renoviert. Kurt Hager, na, ich war das, glaube ich, als Ideologiechef da der SED, der sich damit in klaren Gegensatz der Gorbatschow-Linie, nennen wir das mal, gesetzt hat. Und ich war im Jahre 1987 ein Jahr lang in Ostberlin gewesen, der Hauptstadt der DDR, wie wir immer betont haben, um der westdeutschen Sprache zu entkommen. Hab da sehr tiefgreifende, auch persönliche Erfahrungen, Verletzungen, Erkenntnisse vor allem gesammelt, die so lauteten, okay, wenn ich das gemacht hätte, was ich dort gemacht habe, 40 Jahre vorher, dann hätte die gute Wahrscheinlichkeit bestanden, dass meine eigenen Genossen mich erschießen lassen per Urteil. Und habe von diesem Moment und von dem Moment an, ab dem ich wieder Kraft schöpfen konnte, sammeln konnte, ganz systematisch versucht, Oppositionsstrukturen mit aufzubauen in der DKP. Und in der Hoffnung, dass wir das schaffen, eine wahre kommunistische Partei daraus zu machen und herauszubilden, sprich alles, was heute unter Stalinismus und damals auch schon zu verstehen war und ist, wegzukriegen. Wir waren Erneuerungsströmung in der DKP, sehr heterogen, wie sich zunehmend herausstellte. Viele haben eigentlich trotz Bruch mit dieser Partei nach 89 sind sozusagen in der eigenen persönlichen politischen Struktur verblieben und haben einfach Funktionen und Ämter in damals ja noch PDS, glaube ich, hieß sie dann. Ja. In der Partei Die Grünen und in der SPD übernommen. Auch, das muss man dazu sagen, zum Teil meine erbittertsten Gegner, die sich noch als besonders linientreu gegeben haben während des Jahres 1989. Ich habe versucht, einen halbwegs diplomatischen Abschied auch aus hauptamtlicher Tätigkeit zu finden. Unter meinen Genossinnen und Genossen waren eine Reihe von alten Genossen, denen ich auch heute noch mit Respekt gedenke, die alles gegeben haben für die Sache, für diese Idee, für ein besseres, ein menschenwürdigeres Leben. Aber es waren eben auch viele Aberratschiks und fehlen mir heute auch immer noch die Worte. Mein Parteibuch habe ich behalten. Das war so mein letzter demonstrativer Akt. Das kriegt ihr nicht. Die Partei, für die ich stehe, die nehme ich quasi in Form dieses Parteibuches mit. Und ihr könnt den Laden haben. Ihr könnt mich mal. Besonders dann, als sie mir den Beschluss im Dezember dann noch, 13. Dezember, glaube ich, Beschluss des Parteivorstandes hingeklatscht haben. Ich war noch Mitglied der DKP geblieben, hatte meine Tätigkeiten beendet und die beschließen, dass sie immer recht gehabt haben nach dem Mauerfall. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nicht mal als passives Mitglied kann ich noch Mitglied einer solchen Organisation sein. Das hatte ich eigentlich vor, bin dann ausgetreten. Harter Prozess, harter Weg, weil ganz auf mich selber zurückgeworfen ich klarzukriegen hatte, und das ist vielen so gegangen, vielen klarzukriegen hatte, was waren das für Jahrzehnte, die da hinter uns lagen, hinter mir lagen, und wie finde ich mich jetzt unter diesen total veränderten Bedingungen neu zurecht. Ja, ich hatte mit allem quasi gebrochen, was mein Leben ausgemacht hat. Der Moment der Befreiung, der sich für mich so ein bisschen auch in dieser Begeisterung gezeigt hatte, oder wo die Hoffnung ganz stark war, dass er daraus entspringen könnte, als gesellschaftlicher Prozess, also die Mauer wird aufgemacht, die Leute fahren rüber, okay, habe ich gedacht, na, die gucken sich das einen Tag an und dann wissen sie, warum sie all das haben, was als Sozialismus verstanden wurde, was ja im Wesentlichen sowas war wie soziale Sicherheit und so, dass damit war das ja schon durch, das Thema, und aber auch eben das Wissen um die Brutalität Deutschlands und das Wissen, dass Antifaschismus notwendig ist und dass man diesen Antifaschismus im Zweifelsfall auch gegen das Volk zur Anwendung bringen muss, was sich ja heute zur dichtesten Wahrheit überhaupt, da ist es kein Zweifelsfall mehr, sondern klare Erkenntnis schon in den 90er Jahren, Rostock-Lichtenhagen und Co., verdichtet hat, keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Satzabschluss war. Mir gingen sehr viele Gedanken gerade durch den Kopf zu, also sehr viele Momente auch, die ich da vor Augen habe, präsent sind, die sich über einzelne Tage hingezogen haben oder auch nur Stunden. Die Montagsdemonstration in Leipzig, das Umkippen von Wir sind das Volk in Wir sind ein Volk. Dieser Moment, keine Ahnung, auch schon, wir sind das Volk, was passiert daraus, ne? Und dann aber immer die Hoffnung, also ich habe da auch immer systematisch versucht, eine linke Stimme zu sehen und zu erkennen, und es gab ja diese Zusammenschlüsse auch, die dann zum Beispiel darüber nachgedacht haben, die volkseigenen Betriebe tatsächlich in durch Arbeiterräte verhandelte Strukturen zu übernehmen. Der Name Dieter Klein fällt mir da ein. Ich weiß und schätze, dass dass Radio Korax genau aus diesen Momenten heraus entstanden ist. Und das ist vielleicht eine ganz starke Verbindung, die wir zwischen dem FSK und Radio Korax haben, dass sich dort die Oppositionen der jeweiligen Gesellschaften treffen. Mit der Idee, aus der dann nach 1989 vorgefundenen Scheiße dann doch noch das neue Denken in Form von neuen Strukturen und Impulsen und so irgendwie herauszufiltern, zu entwickeln, aufzubauen und so weiter. Ja, was fällt mir sonst noch ein? Das Jahr 1989, das ich war in der Zeit zwischen meinem Umzug nach Hamburg und dem Studienbeginn im Oktober, also auch nach der Beendigung meiner hauptamtlichen Tätigkeit, eine ganze Weile in Griechenland, um mal ganz weg von diesem permanenten persönlichen Kämpfen, also 24 Stunden über 2 Jahre am Tag zu sein und einfach mal Abstand zu gewinnen, und habe trotzdem dort natürlich auch diese Nachrichten zu Ungarn, zu Prag und so verfolgt und habe da in einer Runde von griechischen und deutschen Genossinnen und Genossen, Westdeutschen, den Satz fallen lassen, auf einer Insel im Mittelmeer zu nächtlicher Stunde. Ein Satz, der so in mir herangereift war, über die Erfahrungen besonders der 2 Jahre davor, also 87 bis 89. Was ist eigentlich, wenn Ungarn kapitalistisch wird? Muss man das nicht auch denken als Möglichkeit? Und das war natürlich, ich weiß gar nicht, wie nennt man sowas, ein Sakrileg oder so, überhaupt einen solchen Gedanken im Kopf zu haben und dann auch noch zu wagen, den auszusprechen. Ich bin da sehr, sehr froh, dass ich sowas konnte, weil mich das vorbereitet hat darauf, was kommt, von dem ich keine Ahnung hatte, außer einer, dass es kein Deutschland geben darf. Ein Deutschland, was zwei Weltkriege, den Holocaust und viele andere Verbrechen auf dem Zettel hatte und wo die Latenz immer spürbar war in all meinen Jahrzehnten politischer Arbeit, dass das nicht weg ist, dass das unter der Oberfläche, knapp unter der Oberfläche nur sitzt. Ich habe also da in Griechenland nachts diesen Gedanken ausgesprochen, und was passiert? Mir wird Prügel angedroht für einen Gedanken. Das war eine Zeit und hat für mich gezeigt oder nochmal gezeigt, das war ja, ich hatte ja diese Oppositionsarbeit nun auch schon 2 Jahre am Start in der Partei, dass das verbunden ist mit der Gefahr der physischen Bedrohung, und wenn das ein paar Jahrzehnte vorher passiert wäre, das ist mir 1987 in Berlin klar geworden, dann hätte ich sogar durch meine eigenen Genossen, Genossinnen erschossen werden können per Urteil oder so. So krass habe ich das wahrgenommen. Ich habe in der Zeit 87 nachts mich an ein Buch erinnert, Wolfgang Leonhard, Die Revolution entlässt ihre Kinder. An das Buch habe ich mehr als 10 Jahre nicht mehr gedacht gehabt, und das habe ich mit 15 gelesen. Und habe ganz klar gehabt, in eine stalinistische Partei werde ich nie eintreten. Dann hat es besondere Bedingungen gehabt der politischen Entwicklung in der Bundesrepublik in den 70er Jahren. Und besondere Bedingungen gehabt auch in meinem eigenen Leben, dass ich dann in der DKP gelandet bin, in der Überzeugung, in der Zusammenarbeit mit Menschen, die ich schon länger kannte, dass das keine stalinistische Partei mehr ist, was sich dann in der Zeit der Partei-Oppositionsarbeit als Irrtum herausgestellt hat. Dazu muss man nur sich vor Augen halten, dass man für einen Gedanken, ein Gedanke, der ja sowas anstoßen konnte wie einen gemeinsamen Prozess des Nachdenkens und des Suchens und Feststellens, nein, so kann es nicht weitergehen. Es muss was anderes geben. Wir müssen, um unseren Idealen wirklich treu zu sein, müssen wir eine andere Idee davon haben, wie das zu realisieren ist. Ein solcher Gedanke war nicht zulässig. Ein solcher Gedanke galt als Verrat. Das Denken an sich war bereits, wurde auch immer deutlicher in den Jahren, das Denken an sich war bereits verdächtig. Das galt es unter Kontrolle zu halten. Es wurde kontrolliert. Ich habe so ein paar Karrierebrüche hingelegt während meiner hauptamtlichen Zeit, von denen ich viel später erst verstanden habe, dass das damit ganz viel zu tun hatte, weil potenziell unzuverlässig. Später dann trifft man sie ja alle wieder, diese Kaderchefs und Parteifunktionäre, und dann reden sie auch und dann kommen so ein paar Sachen raus, wann welche Entscheidungen wie gefallen sind und so, und dann bestätigt sich das. 1987, wie gesagt, 1989, diese Phase mit diesem Gedanken, 89, was passiert, wenn Ungarn kapitalistisch wird. Ich habe 1987 ein Jahr lang gelebt in Berlin, DDR. Ich war auch sonst sehr viel in der DDR. Die DDR hatte ganz viel damit zu tun, dass ich überhaupt in die DKP eingetreten bin. Ich habe 1987 erlebt, dass in Ostberlin, in den Theatern vor allem, wo ich ganz regelmäßig gewesen bin, wo sowjetische Stücke liefen, wo aber auch, was weiß ich, Dantons Tod von Büchner lief, unendliche Beifallsminuten vergangen sind, die am Ende oder auch mit Zwischenapplaus in den Theaterstücken, die mich 1987 spüren lassen haben, ja, hier gibt es eine revolutionäre Stimmung in der Bevölkerung. Und diese Partei muss mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn sie nicht in der Lage ist, das aufzunehmen und zu sagen, so, und jetzt, ja, haben wir die Möglichkeit, eine wirkliche, einen wirklichen qualitativen Sprung, nenne ich das jetzt einfach mal, um nicht so ganz große pathetische Worte zu nutzen. Ja, und diese Hoffnung habe ich noch am, glaube ich, das war der 4. November 1989, da gab es die große Kundgebung in Ostberlin auf dem Alexanderplatz, noch gespürt, was für ein Potenzial, ja, was für eine Möglichkeit, sozusagen das, was wir so eigentlich als verbindende Idee von einem revolutionären Proletariat hatten, und einer revolutionären Intelligenz, diese Verbindung wirklich einzugehen und zu vertrauen darauf, dass daraus dann wirklich sowas wird wie eine sozialistische Gesellschaft und nicht nur so ein verwalteter Staat, von dem ich ganz viel bei, ich habe ganz viele Besuche in der DDR immer gehabt und auch auf allen Ebenen, also mit dem Zentralrat der FDJ, mit Bezirksleuten und in Betrieben und in Einrichtungen und so. Ich habe die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt und immer gesehen, über mehr als 10 Jahre würde ich sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesen Funktionären und diesen Funktionärstypen und zwischen denjenigen, die, sag ich mal ganz einfach, Bücher lesen und denken und wissen, was in diesen Büchern steht und wissen, welche Tragödien und Katastrophen hinter allem Emanzipationsbestrebung der letzten 100 Jahre liegen und wie viele Fehler die Partei, egal in welchem Land, gemacht hat und so. Und nicht nur Fehler, sondern auch Verbrechen. Und die das tragen, die das in sich tragen, die das spüren lassen, dass sie da eine eigene Auseinandersetzung mit haben. Und diese Funktionärstypen, die das gar nicht interessiert, die einfach nur ihren Staat ihren, wohlgemerkt, ja, ihren Funktionärsstaat verwalten. Und so viele Erlebnisse mit diesen Leuten und dann auch so viele Diskussionen und Auseinandersetzungen, so dass ich dann auch immer das Gefühl hatte, manche sind auch erreicht worden dadurch und auch ein bisschen angesteckt worden durch den Geist des Zweifels. Ja, und vielleicht zum Ausgangspunkt DDR, also insofern total wichtig, das war ja klar. Ich war 12 Jahre und stolz darauf, einen Schulstreik gegen prügelnde Lehrer, ja, die das versucht haben, mit Gewalt zu verhindern, durchgesetzt zu haben mit ein paar Freunden und Freundinnen mit 12 Jahren. Bin stolz, erzähl das meiner Mutter, als sie nach Hause kommt, die sagt, du bist ein Handlanger Ulbrichts. Ja, also nur, das reicht vielleicht schon, um zu sagen, was der Antikommunismus in Westdeutschland angerichtet hat an Dummheit und Borniertheit. Und dumm würde ich gar nicht sagen, Borniertheit. Und damit spätestens war klar, die Frage einer politischen Organisierung wird immer sich zu konfrontieren haben mit der Frage, wie stehst du zur DDR? Und die DDR war scheiße. Aber es haben scheiße Leute gesagt, dass die DDR scheiße war. Und ich hatte dann die Chance, da mal mit rüber zu fahren. Und man muss dazu sagen, 1973 war der Putsch in Chile. Das war ein krasser Einschnitt. Ich war ja ziemlich jung. Aber das war sowas wie das Zerschlagen einer Hoffnung. Zerschlagen auch im Sinne der Gewalt, die da drinne steckt. Weil das war der letzte Versuch eines demokratisch gewählten Sozialismus. Und mit entsprechend ganz viel Hoffnung. Und ich glaube, bei weitem, nicht nur bei mir, sondern bei vielen versehen. Und das war eine Ansage, ne?
Weil du das gerade sagst, ganz interessant, weil das würde ich gerne aufnehmen. Ich habe eine Kollegin kennengelernt, die arbeitet in einem Community-Radio in Santiago de Chile, ist eine Zeit lang auch die Vorsitzende des Weltverbandes der Freien Radios gewesen und die ist mit ihrer Schwester 1973 in die DDR geschickt worden von ihren Eltern, die als Kommunisten da schon im Knast waren. Ja. Die Eltern sind nachgezogen, sie sind freigekommen und sind dann in die DDR geflüchtet und haben in der Rostock gelebt. 1977 ist krass. Die Familie geschlossen wieder nach Chile zurückgegangen, weil sie gesagt haben, das hier, das ist, hat nichts damit zu tun, was wir uns unter sozialistischer oder kommunistischer Ordnung und Idee vorstellen. Das zeigt sozusagen die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Realität und Praxis. Wenn wir das nehmen, ne, also das sozusagen für Leute nach so einer Zeit, trotz des Druckes, der Verfolgung und des Risikos der Ermordung, der Weg zurück die bessere Option ist, als zu bleiben in dem Kleinstaat DDR, sozusagen offenbar für die zu sehen, haut was nicht hin. Jetzt hast du gesagt, du warst ganz oft da und hast mit allen Leuten gesprochen. Wie hast du solche Brüche wahrgenommen?
Ja, ich hatte vorhin schon überlegt, so ein paar Beispiele einzubauen. Die sind aber auch immer verbunden, fast schon mit Namen. Also die würden sich dann vielleicht auch heute noch identifizieren lassen. Ich versuche das gleich nochmal. Ich will aber vorher noch was sagen zu dem Weg, der so 73, 74 für mich anstand und vergesst die Frage nicht, die du mir gerade gestellt hast. Ich hatte, wie gesagt, ich dachte gerade, ich höre nicht richtig. Ja? Ich bin tatsächlich zum 1. Mai 1974 nach Rostock eingeladen gewesen und habe dort mehrere Momente kennengelernt, die ausschlaggebend gewesen sind. Ich hatte ja gesagt, ne, letztlich die Frage der politischen Organisierung ist zu der Zeit ganz stark verbunden gewesen mit der Haltung zur DDR. Ich habe 3 Erlebnisse gehabt und dazu gehört erstmal im Vorwege noch, verbunden mit dem Putsch in Chile, dem Pinochet-Regime und dem, was darüber dann ich lesen musste, das Schwarzbuch. Habe ich in Deutschland wahrgenommen, dass CSU-Politiker und Bundeswehrgeneräle den Putsch in Chile begrüßt haben, bis hin zu den Worten, naja, wenn das notwendig wäre, dann würden wir es in Deutschland auch machen. Also klarer kann man nicht ansagen, dass man eigentlich in diesem Deutschland des 1914 und des 1933 verblieben ist. Das war eine super klare Ansage, das war eine super klare Information, die für mich erforderlich gemacht hat, eine ganz große innere Entschlossenheit an den Tag zu legen, zu sagen, niemals, niemals, alles dagegen. Und dazu gehörte dann eben, dass ich bei dem Besuch da 1974 in Rostock tatsächlich Chilen gesehen habe, also nicht weiter kennengelernt habe, aber gesehen habe in einer großen Gruppe, die im Exil waren und die entkommen waren. Ja, und das jetzt so zu kreuzen mit dem, was du gerade erzählt hast, ist eben auch ganz krass. Wir wissen alle, wie rassistisch die DDR gewesen ist. Und gerade jetzt in diesen Tagen, wo wir dieses Gespräch führen, gibt es so einen Tag, einen Jahrestag, wo sich zeigt, dass in der existierenden DDR Vertragsarbeiter aus Kuba ermordet worden waren durch einen Volksmob. Und das ist nicht der einzige Fall. Und das war ja ein großes, großes, großes Credo und Bekenntnis und ein großer Satz sozusagen, in dem Internationalismus der kommunistischen Parteien die proletarische Solidarität, die internationale Solidarität, zu der gehört, dass die Leute aus Befreiungsbewegungen in Ländern der Dritten Welt, wie das immer gesagt worden ist, alle Sympathie besessen haben und unterstützt worden sind, wo immer das ging. Und Leuten eben Exil gegeben worden ist, wenn sie von faschistischen Regimen bedroht waren und so weiter und weg mussten. Und dann diese Realität eben auch zu sehen und wahrzunehmen, dass, wie das Volk ist, ja? Das deutsche Volk, dass das deutsche Volk in der DDR letztlich das Gleiche ist. Das habe ich an einem ganz anderen Beispiel selber für mich persönlich wahrgenommen, als ich nämlich mal in einem Zug saß, der so ein Regionalzug im ländlichen Bereich, das wird heute so Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sein, ein paar Stunden gesessen habe und die Zugabteile voll waren mit NVA-Soldaten auf dem Wochenendurlaub und ich bei denen exakt das Gleiche erlebt habe wie bei Bundeswehrsoldaten im Zug. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh nee, das, ich weiß immer mehr, dass das dass ganz viel von dem, was ich dort als Hoffnung habe oder als, letztlich kann man vielleicht mit dem heutigen Erkenntnisstand sagen, Projektion habe auf das, was der Sozialismus in der DDR ist, nicht real ist. Also es hieß ja auch immer, real existierender Sozialismus. Das wussten ja alle, dass ganz viel nicht stimmt. Das sagt dieses Wort ja bereits. Aber dann kommt wieder der Moment, das darfst du nicht denken. Und wenn du das schon denkst, dann darfst du das nicht sagen. So, was habe ich erlebt? Also ich habe Situationen erlebt, Eine Gruppe von Jugendlichen in Neustrelitz erzählt mir, dass sie so, also die waren 15 vielleicht, dass sie in dem Moment, wo sie angefragt haben bei der örtlichen Stadtverwaltung oder was auch immer, ich habe die Namen gar nicht mehr im Kopf, wie die Institutionen hießen, Rat der Stadt, glaube ich, oder so, ne? Ein Jugendzentrum kriegen zu wollen, da ab dem Moment von der Stasi bespitzelt worden sind, und zwar ganz offen. Sonst hätten sie mir das gar nicht erzählen können. Und ich bin dann zur Bezirksleitung der FDJ gegangen, die so dann meine Gastgeber gewesen sind, und habe gesagt, Leute, was macht ihr da? Seid ihr verrückt oder was? Das haben die im Westen mit mir ebenfalls mit 15 gemacht, ja? Und ebenfalls für ein Jugendzentrum. Ja, also was ist das? Was macht ihr da? Ja, ihr müsst doch mit den Leuten reden. Und zu diesem Besuch am 1. Mai 1974, da gehörte als zweiter Punkt dessen, was sehr ausschlaggebend positiv mich für die DDR eingenommen hat, dass in einem Rostocker Stadtteil ein super tolles Jugendzentrum stand. Und dass das zwar von FDJ-Leuten, aber das waren für mich, so wie ich sie kennengelernt habe, keine Funktionärstypen, gemanagt wurde. Und dass die das nach ein paar Anfragen gekriegt haben. Ja, so ganz einfach. Und ich habe ein paar Jahre um ein Jugendzentrum in dem Ort, in dem ich aufgewachsen war, gekämpft, mit Demonstrationen und allem. Das machte einen Unterschied aus. Das war der zweite ausschlaggebende Punkt. Ein paar Jahre später höre ich aus einem anderen Ort dafür, dass sie angefragt haben und wahrscheinlich nicht als FDJ angefragt haben, sondern einfach als Jugendliche, die sich selber organisiert hatten, so wie ich das mit 15 auch gemacht habe, haben sie die Stasi am Hals gehabt. So ein früher Moment schon, ne? Der glaube ich schon für mich sich eher in der ersten Hälfte der 80er Jahre, ja, schon ganz am Anfang der 80er Jahre abgespielt hat. Oder, weil du nach den Brüchen fragst, ich stehe in Ost-Berlin mit einer Genossin, ein Wort übrigens, Genosse und Genosse, welches ich heute kaum noch verwende, ja, weil das viel zu häufig kommt, über die Lippen kommt, ohne den tiefen Gehalt, der darin eigentlich dann stecken sollte. So. Ich stehe auf einer Brücke da am Palast der Republik und spreche mit einer Zentralratsfunktionärin der FDJ. Wir hatten andere Sachen zu besprechen und ich hatte ein tiefes inneres Anliegen einer inhaltlichen Fragestellung, und wir haben den ganzen Tag Konferenz gehabt und davor die Nacht mit dem Nachtzug dahin und vor mir die Rückfahrt mit dem Nachtzug. Und ich will diese Frage unbedingt loswerden. Und ich warte bis 10 Minuten vor der Verabschiedung und stelle dann nachts, keine Ahnung, irgendwann tiefer Winter in Ost-Berlin auf einer Spreebrücke, super so romantisches Bild wahrscheinlich, weil man das jetzt so hört, neben ihr und fragt sie, ob sie das Buch von Peter Weiss, Die Ästhetik des Widerstands, gelesen hat und welche Schlussfolgerungen sie daraus zieht. Und denke, so, und jetzt kommen wir in die Diskussion, ja. Jetzt werden wir als jemand, der sich quasi unter der Kopfdecke, unter dem Kopfkissen dieses Buch liegen hat und unter der Bettdecke das liest, jetzt und weiß, dass dieses Buch in der DDR eine bestimmte Rezeption hat, aber nur in geringer Auflage gedruckt worden ist, dass aber gerade der Antifaschismus der Intellektuellen in der DDR dafür Sorge getragen hat, dass es möglich war, dass dieses Buch eine bestimmte Verbreitung hat. Und ich wusste von, so wie ich die Person kannte, ich wusste, die muss davon wissen, die muss damit eine eigene Auseinandersetzung haben. Ja? Ohne, dass wir jemals Fragen, die die Bereiche des oppositionellen Denkens berührt hätten, uns getraut hätten oder ich mich getraut hätte, irgendwie zu berühren. Und die Antwort war, da auf der Spreebrücke, in diesem eigentlich romantischen Moment, ich habe damit kein Problem. Wow. Welch ein Druck kommt darin zum Ausdruck, nicht offen darüber sprechen zu können, bei dem Wissen, ja, bei dem unausgesprochenen Wissen, dass wir große gedankliche Überschneidungen haben und so. Und nicht mal da, auf dieser Spreebrücke, wo das höchst unwahrscheinlich ist, dass dort irgendein Mikrofon in der Nähe ist, irgendein Typ, der irgendwas mithört oder so in der Nähe ist. Ne? Das war nämlich das, warum ich überhaupt das an dem Platz und zu der Stunde und zu der Gelegenheit angefasst habe, das Thema. Kommt so eine Aussage, die später ja so sein wird, ich habe da nichts Falsches gesagt. Ja? Und genau in einem Moment, wo man ganz klar, das war im Jahre 1985, wo man ganz klar hat, das war noch vor Gorbatschow, aber ganz klar, es kann so nicht weitergehen. Ja? Mindestens ein ganz großes Unwohlsein mit, also ich in meinen hauptamtlichen Apparatstrukturen und irgendwie, irgendwas ist hier immer falsch, kontinuierlich, jeden Tag, irgendwas ist falsch, aber ich weiß nicht was. Ich suche nach der Antwort. Und dort, ja, bei den Leuten, wenn du darüber gekommen bist in die DDR, du hast sofort erkannt, wer und welche dieses Unwohlsein auch in sich getragen haben und wie wenig aber möglich war, überhaupt das auszusprechen und darüber zu reden und so. Was so wichtig gewesen wäre, wenn das in der Mitte der 80er Jahre dann vielleicht schon begonnen hätte und dann mal Ebenen erreicht hätte, in denen daraus auch politisch was zu machen gewesen wäre. Funktionäre auf Bezirksebene, die man getroffen hat, mit denen man dann schon, das war dann ja auch noch Anfang der 80er Jahre, zum Beispiel diese Stasi-Geschichte zum Anlass nehmend, Leute, was macht ihr hier für eine Scheiße? Ja, also so ein bisschen auch fordernd auftreten konnte und sagen konnte, das, was ihr macht, mindestens muss man sagen, das entfremdet euch doch total von allen Menschen. Das könnt ihr doch nicht machen. Ja, das geht doch nicht so. Und dann daraus, also ich habe dann auch bestimmte Inszenierungen daraus gemacht auf diesen größeren Funktionärstreffen, Inszenierungen mit Trinksprüchen, die dann so bis zu einer Stunde gehen konnten und wo man so in so einem satirischen und kabarettistischen Ton eigentlich alles reinhauen konnte, die gesamte Ladung an Kritik an diesem Funktionärswesen. Und das war eine verdammt gute Form, die Gewissheiten zu erschüttern und trotzdem nicht festgenagelt zu werden auf, du hast hier jetzt gerade eine parteifeindliche Rede gehalten. Da hatte ich so ein paar Momente über mehrere Jahre verteilt und habe gemerkt, dass ich unter den hauptamtlichen Leuten was ausgelöst habe. Dass da was in Bewegung gekommen ist. Aber Ergebnis in einem Fall, der wurde abgelöst. Der war das nächste Mal nicht mehr da. Das war eine Nummer, das war eine Ansage. Der war das nächste Mal nicht mehr da. Der hat dann gewagt, daraus politische Fragen zu formulieren. Das kann ich nur mutmaßen, weil das wurde nur sehr banal erklärt. Der wurde seinen Anforderungen nicht mehr gerecht. Ich konnte mir vorstellen, was das geheißen hat. Und der hat daraus Fragen formuliert und diese Fragen gehörten nicht zur Linie. Und alleine das Stellen von Fragen zu verbieten, in den Köpfen bereits verboten zu haben, ja, wie krass, wie krass.
die 80er Jahre sind wahrscheinlich auch spätestens die Zeit, in der die Schere tatsächlich am weitesten aufklaffte in dieser DDR-Zeit zwischen dem, was du gerade so gesagt hast, ne? Wenn ihr die Leute verbrämt, dann ist ja alles für umsonst, ne? Wenn man sozusagen komplett die Haftung verliert im Sinne von, für wen wird denn die Gesellschaft gestaltet und mit wem muss sie gestaltet werden, dann lag das in den 80er Jahren sicherlich auf der Hand, dass das Mainstream war, dass das einfach der Allgemeinzustand gewesen ist. Und spätestens mit der Direktive quasi Gorbatschow und seine Perestroika-Ideen in der DDR keine Chance einzuräumen und zu geben, war ja auch klar, dass das jetzt Zement ist, der sich nicht mehr ohne weiteres auflösen wird. Das ist dann in dem Sommer 89 augenscheinlich geworden, dass das eine Halbwertszeit hat, und zwar rasant, die waren die Vorgänge. Hast du beispielsweise, wie hast du innerhalb dieser Vorgänge ich nenne das jetzt mal Reformbestrebungen, der Begriff, den kann man auch in Frage stellen, die Reformbestrebungen der Opposition in Form beispielsweise des neuen Forums wahrgenommen?
Da bin ich nicht dicht genug dran gewesen, weil um das sortieren zu können sozusagen, ne? Für mich waren Leute aus der DDR-Opposition, die sich sofort und vorher schon bei jeder sich bietenden Gelegenheit dem Westen an den Hals geworfen haben, suspekt, sag ich mal. Also und dann waren da so komische Namen und die wurden so ähnlich gehandelt wie politische Karrieristen im Westen über die Medien, die mir ja nur so zur Verfügung gestanden haben. Ich bin zu der Zeit gar nicht mehr in der DDR gewesen, weil ich als Parteioppositioneller war das, glaube ich, nicht mehr möglich, wenn ich mich, und ich war zu tief auch in, also ich habe Tag und Nacht gearbeitet, das waren wirklich damals Zeiten, ich habe einen normalen Arbeitstag an meinem hauptamtlichen Schreibtisch hingelegt und dann bin ich nachts durchs Land gefahren und habe die Oppositionellen organisiert oder informiert oder versucht, Netzwerke zu unterstützen, und zu bilden und so. Also da war ich nicht dicht genug dran, um das so im Einzelnen zu beobachten. Mich haben fasziniert das schöne Wort Kulturschaffende gab es ja, ne? Die für mich am weitesten vorne waren und am wenigsten ambitioniert einfach nur die politischen Strukturen zu verändern, sondern die wollten was. Ja, du hast gespürt, die wollen das große Versprechen eingelöst haben und dafür auch kämpfen. Da war immer mein Blick und meine Sympathie. Ich habe da geguckt, also Volker Braun zum Beispiel oder so, habe ich versucht, überhaupt an Texte ranzukommen und so und zu lesen. Das habe ich wahrgenommen und ich habe darin diese Hoffnung gespürt, dass sich da was herstellen lässt. Also auch jetzt über die DDR-Grenze hinweg zwischen West und Ost ein großer Austausch, ein damals ja die Idee, warum muss eine Wiedervereinigung sein, verdammt. Österreich ist auch deutsch, aber kann ein eigener Staat sein. Und das muss nicht dieses Regime sein, welches die SED da geführt hat, sondern das kann auch ein offenes gesellschaftliches System sein. So. So, ich habe in der Zeit aber auch überlegt, als die Hoffnung noch groß war in diesen Monaten, da in der zweiten Jahreshälfte, 89 und auch noch Anfang 90, kurze Zeit überlegt, ob ich nicht in die DDR gehen sollte als Westdeutscher und mich als DDR-Bürger anmelden sollte, um dort an einer wirklichen sozialistischen Revolution mitzuwirken. Ich habe so ein bisschen das Glück gehabt, dass es auch einen starken persönlichen Hinderungsgrund gab, nämlich ich habe mir da meinen Lebenstraum verwirklicht, studieren zu können, und das hätte ich ja dafür dann aufgeben müssen. Und das war dann so ein Moment, das hat so, sagen wir, die starke innere Kraft, die so in die Richtung gedrängt hat, gleich mit einem Gegengewicht versehen. Ich bin verdammt froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich glaube, das wäre ein ganz, ganz bitteres Aufwachen gewesen. Und war es ja dann ohnehin schon, ne? Also auch vom Westen aus gesehen, sich das alles angucken zu müssen und zu sehen und so.
Vielleicht können wir da an der Stelle mal einhaken, weil du hast vorhin die große Demonstration auf dem Alex ins Wort gebracht, hier ins Spiel gebracht. Da hast du davon gesprochen, dass das auf dich den Eindruck gemacht hätte, als wenn dort eine große Menge von Menschen gemeinsames Interesse an der Entwicklung der Gesellschaft gehabt hätten. Jetzt ist aber einer der Momente dieser Veranstaltung zum Beispiel auch gewesen, diese bekannte Rede von Heiner Müller, der sich ja hingestellt hat und ich glaube, einen Gewerkschaftsbrief vorgelesen hat, und zwar einen aus der Bundesrepublik. Und der war sehr deutlich dahingehend, also es war eigentlich eine Empfehlung, ne? Passt bitte auf, was jetzt passiert. Und der deutlich gemacht hat, dass der Weg, wir sind ein Volk, einer nicht sein kann oder nicht sein sollte. Und der ist dafür ausgebuht worden. Und nicht nur von drei Leuten, sondern die Menge war, im Gegensatz zu all den Rednerinnen und Rednern vorher, waren sie nicht für den Redner Heiner Müller an der Stelle. Er hat sich da quasi beschimpfen lassen müssen für diese Idee, die weitsichtig war, so wie er eben überhaupt weitsichtig gewesen ist. Da war ja schon spürbar, dass dann diese imaginäre Menge von Menschen, die ein gemeinsames Ziel vielleicht erklären könnte, auch nur nicht vorhanden sein wird. Das heißt also, da hat sich die Auflösung im Grunde genommen schon formuliert gehabt. Wie hast du sozusagen das Kippen dieser, du hast schon gesagt, diese sozialistische Revolution, der Veränderungen der DDR und diese Entwicklung Ende des Jahres bis Anfang des Jahres 1990 wahrgenommen?
Jetzt kommt erstmal ein Lehrsatz. Und zwar, jede revolutionäre Situation braucht sowas wie einen Überschuss. Ein Überschuss an Hoffnung, an Glaube vielleicht sogar, wobei Glaube schon immer gefährlich ist. Aber Hoffnung, ja, ohne Hoffnung geht gar nichts. Und zum Beispiel habe ich das gar nicht wahrgenommen, dieses Pfeifen, sondern ich habe diese Rede von Heiner Müller wahrgenommen, gesagt, ja, das ist doch genau das, ja, das spricht doch gerade dafür, ja. Leute, die auch die Gefahr im Auge haben, ja, und das spricht vor allen Dingen auch dafür, dass im Angesicht der vorher gedachten Gefahr die Verbrechen gegen die Konterrevolution nicht mehr sein werden, sondern die Konterrevolution darf in ihre Vorgärten gehen und was weiß ich was und Bäume pflegen und sowas alles, ja. Aber es wird nie mehr dazu kommen, dass, was die 100 Jahre ja auch ausgemacht hat, dass die, dass sowas wie Kronstadt passiert. Ja? Ja, eine Konterrevolution wird es immer geben, in jeder revolutionären Situation. Ja, die gehen dann Bäume pflegen, kriegen Wohnprojekte, was weiß der Teufel was. Oder wie Flo de Colonna gesungen hat, die Reichen nach der sozialistischen Revolution in Westdeutschland, die kriegen einfach ihre goldenen Käfige und Häuser im Tessin. Sollen sie doch haben. Ist doch egal. Die wissen gar nicht, dass Gold gar nichts mehr wert ist nach dem Sozialismus. Oder so. Ja. Also insofern habe ich das ja eher wahrgenommen und nicht diese Pfiffe, die Gefahr. Denn die Gefahr war sowieso da. Ja. Die steckt da überall und an jeder Ecke und so. Sondern ich habe dieses Moment wahrgenommen, dieser Menschen, die als Heiner Müller, ja, wer soll vertrauenswürdiger gewesen sein als Heiner Müller beispielsweise? Und der ist der Redner da in Berlin. Oder die Schauspielerin, ja, die mit ihrer Rede. Ich habe noch in meiner Heimatstadt in Kiel an dem Nachmittag gesessen und eine Solidaritätsresolution für diese Demonstration am 4. November formuliert und zur Abstimmung auf einer Landeskonferenz der DKP gestellt. Ein Tabubruch sondergleichen, hat ein Drittel der Stimmen gekriegt und ich war schon weg. Ne? Ich war schon nur noch, hab da nur noch einen Gastauftritt gehabt. Weil das war ganz klar. Leute, wenn das jetzt nicht klar geht, ja, dann ist das wirklich vorbei. Ja? Und dann ist das auch mit der DKP vorbei. Aber vorwärts in den Untergang. So. Denken ist verboten, Fragen stellen ist verboten. Resolution schreiben ging gerade noch so klar, weil da war sowieso schon alles in Unordnung. Aber ich habe nach dem 9. November, das war ja wohl der Auslöser des Gedankens, dass ich hier im Wendefokus auch mal sprechen soll. Ich habe nach dem 9. November unter meinen früheren Genossen, Genossinnen bei einem Besuch in Kiel gehört, du bist schuld, dass die Mauer gefallen ist. Ja, was für eine Allmachtsfantasie da, welch ein Wahnsinn auch ausbricht in so einer Situation. Ne? Alle wollten das nicht wahrhaben, war jahrelang zu sehen. Ich habe das vorhin gesagt, 87 in den Theatern in Ostberlin spürbar. Für mich, bei den Besuchen über die ganzen 80er Jahre spürbar. Es geht so nicht. Das muss anders laufen, Leute. Ja? Ich habe deine Frage vergessen.
Ja, genau. Das es muss anders laufen, Leute, zielte darauf ab, weil dann ist es ja auch anders gelaufen, aber eben noch anders.
Ja.
denn im Grunde genommen waren ja die Ideen derjenigen, die sich über den dritten Weg Gedanken gemacht hatten, die gedacht haben, so eine DDR eben in die Richtung zu bringen, wie sie ursprünglich vielleicht mal gedacht gewesen sein könnte. Also zu einem Gesellschaftssystem, das eben nicht kapitalistisch geprägt ist, zu überführen. Die waren ganz schnell im Abseits und sind sozusagen unter die Räder gekommen, unter die Räder des Nationalismus. Und das war für mich zum Beispiel, der sehr jung gewesen ist damals, ich war 14, 15, und hatte sozusagen meinen politischen Erweckungsmoment durch diese Situation der Wende, des Zerfalls der DDR und hatte ganz schnell ganz große Bauchschmerzen, weil ich gemerkt habe, das ist hier, es dreht sich alles in Richtung Nazi und das hat man auf den Straßen ja auch, je nachdem wie man aussah und wer man war, schnell gemerkt, was das hatte. Diese Entwicklung mit dem Abstand von Hamburg aus gesehen, aus deiner Lebenssituation, wie ist dir das begegnet?
Wie ist mir das begegnet? Ich hatte das ja vorhin, glaube ich, schon erzählt. Ne? Ich habe stundenlang gelesen und Nachrichten geschaut und so. Also ich hatte da ja gerade angefangen zu studieren. Und die Zeit, die darüber hinaus noch zur Verfügung stand, habe ich gemeinsam mit lieben Menschen verbracht, um das alles zu sehen und zu durchdenken, was da gerade rüberkommt aus der DDR. Da war ich ja auch nochmal in Kiel, genau, da gab es ja die Ablösung von Honecker durch Krenz. Und das wurde dann ja noch von den so eher wohlmeinenderen Teilen, die nicht der Parteiopposition angehört hatten, als ganz großer Schritt angesehen. Und jetzt kriegen wir das, kommt das in eine gute Bahn. Ich sag nur, was bildet ihr euch ein? Ihr kennt den doch, ihr seht den doch. Das ist ein Aberratschek und nicht mehr. So, also nur so solche Momente haben eine Rolle gespielt. Dann kam ja dann diese Umbenennung. Da gab es dieser SED, ne? SED-PDS hieß das dann. Da gab es so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, da sind jetzt Leute am Start, die waren vorher auch schon eher so drauf wie ich, so, also kritisch oder fragend. Aber das hat sich auch nicht lange getragen für mich. Also auch so dann immer wieder mal die Aufforderung, da mitzumachen, gute Job zu kriegen unter anderem, ist bei mir nicht gelandet. Also gab's und konnte ich nichts mit anfangen. Ich habe damals, das war auch so in dieser Phase, noch eine Versammlung in Hamburg erlebt, wo die PDS sich in Westen ausdehnen sollte. Und wir so eine, das waren dann alles so eine Kombo aus unterschiedlichsten linken Gruppen, die 30, 40, 50 Leute versammelt in einem Saal, die dann das diskutieren sollten, dass sie die quasi von unten her aufbauen wollten, sollten, wie auch immer. Vorne im Tagungspräsidium saßen Leute, die hätten genauso gut ein Blauhemd anhaben können. Also man hatte so das Gefühl von Anfang an, irgendwas ist hier schon wieder wie immer. Und dann lief das auch so ein Stück, gutes Stück weit. Es wurde behauptet, wir bauen das von unten her und wir diskutieren das jetzt erstmal alles. Und man hat dann im Verlauf des Nachmittags gemerkt, nee, in Wirklichkeit scheint das schon alles schön festgezurrt zu sein. Das hat mich bewogen, dann da nochmal ein bisschen mehr in die Diskussion auch einzusteigen und nicht nur zuzuhören. Und dann kam plötzlich von vorne von dem Repräsentanten des ZK, oh Leute, ihr könnt hier diskutieren, was ihr wollt, aber in Ostberlin haben wir das schon längst beschlossen. So, dann habe ich noch drei Sätze gesagt und habe die Versammlung verlassen. Also das war so einer von mehreren Versuchen oder Gedanken nochmal. Also lässt sich jetzt aus diesem vorherigen ideologischen und organisatorischen Zusammenhang dann das herausbilden, was wirklich eine Perspektive annimmt und sich stellt der neuen Realität, die eben ganz viel mit dem alten, immer vorhandenen Deutschland zu tun hatte. Einer der letzten Versuche, da noch eine Hoffnung zu haben, die an dem Nachmittag komplett in die Brüche gegangen ist, soweit sie überhaupt noch vorhanden war. Und ich hatte auch in dieser Zeit der Parteiopposition hatte ich mal einen Text geschrieben. Da drin ist vorgekommen der Satz, das hat mich so mit diesem merkwürdigen Marxismus-Leninismus auseinandergesetzt. Habe ich später mal in einem anderen Gespräch gesagt, das war eigentlich sowas wie, es gibt an der Spitze und auf den jeweiligen Gliederungen dieser Organisationen, dieser Art von kommunistischen Parteien, gibt es immer einen Ideologiesekretär. Es waren immer Männer. Wenn es Frauen waren, waren es Intellektuelle, habe ich festgestellt. Wenn es Männer waren, waren es, und das waren ganz wenige, also ein, zwei hätte ich da wahrscheinlich erlebt. Da gab es in der DDR eine Philosophin, die mich in der Hinsicht sehr beeindruckt hat. Alle anderen, diese Männer, ja, bei denen hatte ich das Gefühl, die haben so einen Karteikasten. Der ist riesengroß. Da steht Stichwort irgendeine politische Frage, keine Ahnung, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Weiß ich, welchen Zettel ich aus dem Karteikasten ziehen muss. Und dann sagt der Ideologiesekretär daraus in fünf Sätzen, so ist die politische Linie. Und davon weichst du nicht ab. Ja? Dazu hatte ich mal so einen Text geschrieben, 88 oder so, wo ich gesagt habe, das ist dieses gesamte marxistisch-leninistische Gebräu implodiert. We'll be right back.
Here for the all of us.